Thanks for tuning in und damit herzlich willkommen zu Ein Land, 50 Gesichter. Lernt mit mir Amerika kennen. Ich nehme euch mit in die USA zu echten Menschen, echten Geschichten und den 50 Gesichtern dieses Landes. Unterstützt werde ich von der BUD. Tropfender Wasserhahn, kaputte Steckdose, Treppenhaus unansehnlich, die WEG-Versammlung steht auch schon wieder an und die Wohnung muss neu vermietet werden. Wer soll sich um das alles kümmern? Die BUD. Heizung, Sanitär, Elektrik, Maler, Boden, Fliese, Hausmeister, Reinigung, WEG und Hausverwaltung. Alles aus einer Hand, alles entspannt. Und übrigens, wir suchen immer Leute, die mit anpacken möchten. Suchst du auch eine sinnvolle Arbeit mit Zukunft und ein Team mit Herz, dann melde dich direkt bei der BUD. Geballte Kompetenz für deine Immobilie. www.budgmbh.de. Medienpartner ist der SHZ, der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag. Und auf shz.de findet ihr auch alles Weitere rund um meinen Podcast, aber natürlich auch alles Weitere rund um Themen in Schleswig-Holstein, der Welt und direkt vor deiner Haustür. Als mein Hörer erhältst du nicht nur tolle Geschichten direkt aus dem Amiland, sondern auch 4 Wochen kostenlosen Zugang zum SHZ E-Paper. Alles Weitere dazu findest du in den Shownotes und jetzt viel Spaß und have fun mit der Episode.
Okay, my name is Dirk Steiner from Williamson, Georgia.
Und damit welcome zu Ein Land, 50 Gesichter. Und ich sitze hier in Williamson, Georgia bei Dirk auf seiner herrlichen Terrasse. Und wir blicken auf ein kleines Waldstück, wir blicken auf ganz viel Land, wir blicken auf einen See. Auf der anderen Seite befindet sich ein Flugfeld, da befindet sich auch Dirks kleines Flugzeug, mit dem wir gerade, und das klingt ziemlich bekloppt für die allermeisten, mit dem wir gerade zum Mittagessen an die Küste geflogen sind. Für einen, du hast gesagt, hat man früher $100 Burger genannt, weil man für die Tankladung und so weiter, aber dazu gleich mehr in unserem Gespräch. Und einmal an dich, Dirk, herzlich willkommen im Format und vielen Dank, dass wir hier bei dir sein dürfen.
Ja, danke, dass ihr gekommen seid.
Wir haben ja gerade schon festgestellt, die Welt ist sehr klein. Du kommst aus Glinde in Schleswig-Holstein und einer meiner besten Freunde kommt ebenfalls aus Glinde. Wir haben gerade gefacetimed und ihr hattet sogar denselben Lehrer, ne?
Ja, genau.
Die Welt ist klein und das erlebst du wahrscheinlich auch öfter mal hier drüben, dass du denkst, das gibt's ja gar nicht.
Ja, genau. Also jeder hat natürlich eine Geschichte über Deutschland und war schon mal da hier oder hat Verwandte, wie das in Amerika so ist, ne?
Absolutely. Und wir wollen heute mal erfahren, wie das Leben hier ist in Georgia, was das Leben besonders macht, wie es anders ist zu dem Leben in Deutschland, das du auch kennengelernt hast. Du bist vor 12 Jahren bummelig, ja, berufsbedingt hierher gezogen. Nimm uns doch mal mit. Was waren die Gründe für dich damals in die USA letztendlich auszuwandern?
Ja, also letztendlich hat sich die Gelegenheit ergeben, über die Firma nach Amerika zu gehen. Und damals war es halt eine Gelegenheit, mal was anderes zu machen. Raus aus dem, was man seit, I don't know, wie 5 Jahren oder so gemacht habe. Und und so eine Chance ergibt sich nicht immer im Leben. Und also natürlich ist es auch eine relativ einfache Auswanderung, wenn man das vergleicht zu wahrscheinlich anderen Leuten, die in anderen Umständen hergekommen sind. Und die Firma hat halt den Umzug bezahlt und geholfen, hier Fuß zu fassen und so weiter. Und es war abgesichert mit Krankenversicherung und den ganzen Kram. Ne?
Ein Thema, über das wir noch sprechen werden, wenn es um große Unterschiede geht, was auch das soziale Leben angeht. Das ist jetzt gut 12 Jahre her. Wo bist du da hingezogen?
Es war schon 14 Jahre, glaube ich, jetzt fast her. Ne? Ja,
2012. Time is running.
Ja. Ja. genau, nach Atlanta und in die Atlanta-Gegend. Etwas nördlich vom Stadtkern, jetzt hier in Williamson, das ist eher ländlich-südlich.
Stunde entfernt so.
Ja, eine Stunde vom, genau, und die andere Stadt in Suwanee, nördlich von Atlanta, ist ungefähr die gleiche Distanz nach Norden raus. Es hat sich so ergeben, dass die Firma mir freigestellt hat, wo in Amerika ich leben kann. Es musste halt irgendwie erreichbar sein innerhalb von einer Stunde zum Flughafen und
Atlanta hat den größten Flughafen der Welt, zumindest die meisten Flüge, die meisten Menschen landen hier täglich, also weltweit ist das der größte Umschlagflugplatz.
Ja, man misst das in Passagierzahlen und Anzahl der Landungen und Atlanta ist immer irgendwie 1 oder 2 oder so. Ja. Ja. Mhm.
beschreib doch mal bitte Atlanta, weil wir Deutsche kennen eher New York, Los Angeles, Miami. Atlanta hat man vielleicht mal gehört, weil Coca-Cola beispielsweise ihr Headquarter hier hat, oder weil dieser riesen Flughafen hier ist oder weil man Football guckt oder Basketball verfolgt. Beschreib doch mal Atlanta.
Also nach Atlanta kommen viele Firmen aus dem, aus West- oder aus Europa und lassen sich da nieder, weil Atlanta kommt verglichen zu New York oder Washington relativ günstig oder Lebenserhaltungskosten sind relativ günstig. Also Häuser sind mehr bezahlbar und all diese Dinge und auch Büroplätze. Es gibt viele Gebäude, die man mieten kann und so weiter. Deswegen ist es interessant für viele. Porsche ist ja hier auch, hat einen kleinen, direkt am Flughafen einen kleinen, eine Rennstrecke, wo die Leute die Autos testen können und so weiter. Und Mercedes baut, glaube ich, gerade hier was und ist also Ostküste, interessant an der Ostküste zu sein.
Wir kommen ja gerade aus South Carolina, da befindet sich eines der größten BMW-Werke, die BMW überhaupt hat. Was sind da die Gründe, dass so viele deutsche Autobauer jetzt, ich meine, BMW ist da seit 91, aber warum kommen die auch heutzutage noch, in Anführungszeichen, hierher, um zu bauen? Warum ist das so?
Naja gut, jetzt, wir wissen ja alle, die Tariffs, Zölle, genau, Einfuhrzölle, hat mit Sicherheit auch was damit zu tun, dass Firmen das als Anlass nehmen, hier zu produzieren. Aber es ist auch vorher schon gewesen, dass amerikanische Markt ist halt relativ groß. Ne? Also hier leben 350 Millionen oder irgend sowas. Eine Größenordnung und ist halt ein großer
und jeder fährt Auto gefühlt.
Genau, jeder hat mindestens ein Auto, wahrscheinlich im Schnitt mehr. Ja. Ohne Auto kann man hier nicht leben. Ne?
Wenn ich mir so die Straßen anschaue, sehe ich trotzdem vergleichsweise wenig deutsche Autos. Ganz viele asiatische Fabrikate, natürlich viele amerikanische Marken. Du fährst einen Dodge Ram.
Ja, Ram. Mhm.
Also, ne, auch eine amerikanische Marke, aber relativ wenig deutsche Fabrikate, oder täuscht das?
Also ein Dreier BMW ist relativ, ich hatte auch, als ich hergekommen bin, ein BMW, mehrere BMWs. Ich war in Deutschland BMW-Fahrer, also das mit dem Truck hat sich irgendwie so ergeben, aufgrund des Haus wurde gebaut und ja.
Genau, du fährst jetzt einen Truck, wie gefühlt jeder zweite in Amerika, wenn man so sich die Straßen anschaut. Ja, wenig deutsche Fabrikate, dafür viele Pickup-Trucks. Warum ist das so? Warum fährst du ein? Weil bei dir war es praktisch, weil du gebaut hast und hinten viel reinpasst.
Genau, man kriegt halt Sachen rein, man kann, und das ist halt hier kein, in Deutschland würde so ein Auto nicht funktionieren, ne? Die Parkplätze wären viel zu klein, Garagen und so weiter, aber hier ist es natürlich kein Problem, Parkplätze sind groß genug und man muss halt alles mit dem Auto machen und ein Truck ist hier so das normale Auto, kann man sagen, gerade im Süden, in den Südstaaten. Ne? Also man kann halt seine Sachen darauf schmeißen, Sachen transportieren, man hat immer noch eine Rücksitzbank, man kann 5 Leute ganz nutzen wie ein ganz normales Auto, aber man hat hinten noch eine Ladefläche. Und viele Leute haben halt, oder für viele der Grund ist, dass man halt Sachen Anhänger ziehen kann. Ne? Also irgendwelche Lasten oder Wohnwagen oder Boote.
Flugzeuge,
ja.
In deinem Fall. Und es ist doch auch ein Statussymbol, oder? Jetzt nicht zwingend für dich, aber für diesen Southern Style Trucks ist doch auch ein Statussymbol und auch irgendwie ein Erkennungszeichen für viele. Ne?
Ja, aber glaube ich, da ist auch das ist ein guter Einstiegspunkt in die Unterschiede zwischen Deutschland und USA. Das Auto hat in Deutschland einen wesentlich höheren Statussymbol als in USA, glaube ich. Also die Leute zahlen, also das Beispiel deutsches Auto, mein Nachbar hier hat einen Porsche, aber nicht, weil er jetzt, weil das war ein praktisches Auto für ihn.
Warum?
Naja, das war halt irgendwie verfügbar beim Händler und mit dem Platz, ich weiß gar nicht, ich bin kein besonders guter Autokenner, aber also kein 911er, sondern so ein wie heißen die? Nee, kein Cayenne. Ein kleiner, wie heißen die?
Macan? Ja, das ist ein, also Mini-SUV.
Ja, genau, Mini-SUV. Yes. Porsche Mini-SUV, ja. Genau. Also, das geht nicht um Statussymbol, es ist einfach die Praktik. Und die zahlen halt ein bisschen mehr für eine gute Marke, ja, was immer das ist. Aber es wird vielleicht 20% mehr bezahlt. In Deutschland zahlen wir ganz locker das Doppelte für ein BMW, ja, im Vergleich zum Ford oder ein Toyota oder irgend sowas.
Ähnliche, ne, Ausstattung, ähnliche Leistung,
genau,
aber ein anderer Name vorne dran.
Genau, und in Deutschland Mercedes und BMW, ja, ist ein Statussymbol, ne? Viel mehr als hier. Also wenn man hier richtig gut Geld verdient, sieht man trotzdem Leute, die für uns Deutsche kein Statussymbol Auto, ja, fahren, aber es ist halt ein...
Wenn du richtig gutes Geld verdienst, fährst du halt ein Pickup.
Ja, so eine Art. Aber wie gesagt, Pickup, ja, ist hier nicht so...
Nein. Pickup kannst du fahren, wenn du richtig viel Geld verdienst. Pickup fährst du, wenn du ganz wenig Geld verdienst. Pickup fährst du, wenn du gar kein Geld hast. Ich sehe hier Wohnwagen, Trailer, wo Menschen drin leben, aber es stehen zwei Pickups davor. Mhm. Also wird da vielleicht anders priorisiert. Oder liegt es daran, weil du diese Autos wirklich brauchst, um zu überleben? Du sagtest das eben so selbstverständlich, du brauchst hier ein Auto. Warum brauchst du hier ein Auto?
Ja, du kannst nicht zu Fuß einkaufen gehen, du kannst dein tägliches Leben nicht bewältigen. Also zumindest hier, auch in Atlanta, in der Stadt, da gibt es öffentliche Verkehrsmittel, da könnte man das schon machen. Und viele mögen das auch. Es gibt in Atlanta eine Ringautobahn um die Stadt rum. Und viele Leute, so die Stadtleute, die wollen halt, nennt man den Perimeter, also die Ringautobahn. Und viele sagen, wir wollen halt inside the perimeter wohnen, dass man also innerhalb der Stadtkern wohnt. Ja. Aber auch da, die meisten Leute haben trotzdem Autos.
Und hier auf dem Land bist du aufgeschmissen ohne.
Genau, ja, also du könntest hier zu Fuß, abgesehen, dass es gar keine Fußwege gibt, könnte man nicht zum Einkaufen gehen oder so. Ne? Das ist also
unmachbar. Ja. Man braucht das Auto, also man kann auch laufen, aber dann ist man eben einen halben Tag unterwegs, wenn man einkaufen geht und zurück. Oder auch einfach zum Nachbarn gehen. Du brauchst ja 10 Minuten, bis du beim Nachbarn bist.
Ja, so ungefähr, ne? Ja.
Gerade hier auf dem Land, das ist ja gewaltig. Man fährt die Straße entlang, man sieht eine Einfahrt, aber man sieht das Haus nicht mal. Und da haben wir gestern drüber nachgedacht, deshalb stehen möglicherweise auch diese Postkästen immer an der Straße direkt, ne?
Genau, also du musst dem Postboten die Möglichkeit geben, dass er nicht aussteigen muss, sondern kann einfach nur, stell dir vor, du musst so viele Briefe ausliefern und musst jedes Mal aussteigen und die Auffahrt hochgehen oder mit dem Auto hin und her fahren.
Geht ja gar nicht.
Genau. Das logistisch würde es halt nicht gehen, ne?
Nein, Zeit, das redet ihr, und wie gesagt, diese Auffahrten, die sind teilweise hunderte Meter lang. Nichtsdestotrotz, man sieht ja vom Haus teilweise gar nicht den Briefkasten. Und da kommen ja auch manchmal sensible Inhalte und Taten und Briefe. Und da gehört ja schon ziemlich Vertrauen zu, dass dann jemand die Briefe klaut oder die Pakete klaut.
Ja, also das ist relativ hoch bestraft, wenn jemand Briefe aus dem Briefkasten nimmt hier.
Wirst du entweder direkt erschossen oder, ja, wirst verklagt.
Ja, das natürlich auch, aber... es ist Federal Law, ich weiß nicht genau, aber also alles, was den Postweg betrifft, man darf auch nicht irgendwo bei Leuten einfach was in den Briefkasten tun, rein theoretisch, weil das eine offizielle Box ist, die halt nur von den staatlichen Postzustellern bin. Also wenn Amazon oder so liefert, die tun nichts im Briefkasten, die müssen das auf die Veranda oder irgendwo.
Okay, und die fahren dann tatsächlich die Strecke hoch?
Genau.
Wir sind vorgestern durch Savannah gelaufen, eine historische Stadt hier, ganz toll erhalten, auch sehr Südstaaten-Flair, und da lagen mitten in dieser ziemlich belebten Stadt, lagen ganz viele dieser Amazon-Pakete einfach vor der Haustür. Mhm. Und da dachten wir auch, wow, mutig, dass das keiner wegnimmt.
Passiert auch relativ häufig, also ja. Man sieht es halt in Social Media, dass wer hat mein Paket, manchmal werden sie aus Versehen irgendwo anders abgeliefert, ja. Aber gibt auch diese, nennt sich Paketpiraten, ne, die hinterherfahren, gerade zur Weihnachtszeit, die fahren den Amazon-Lieferanten, ja, Autos hinterher, ja, und nehmen dann die Pakete weg.
Smart.
Und, ja. Ja, wobei heutzutage hat natürlich jeder irgendwelche Türkameras und Türklinge mit Kameras.
Ja, das ist also ein American-Ding, oder? Kameras zu haben. Du hast uns gestern gezeigt, guck mal hier, ich habe schon mal eine Kamera installiert, um zu gucken, welche Tiere hier so ankommen. Hier ist eine Kamera, da ist eine Kamera. Warum ist das eine Paranoia, eine amerikanische? Ist das so ein Sicherheitsgefühl? Gehört es einfach dazu?
Also mit so einer Türkamera oder das Grundstück zu beobachten, das kann unter anderem sein, weil man halt sehen will, ob sowas passiert. Oder man kann dann halt sehen, wenn jemand aufs Grundstück kommt, man kriegt eine Meldung auf sein Handy. Aber auch einfach, man kann mit jemand sprechen, wenn man nicht zu Hause ist und er klingelt an der Tür, dann kannst du mit dem reden und sagen, ja, tu das Paket da und dahin oder mach dies und jenes.
Ja, in der Tat auch praktisch. Und trotzdem ist es ja häufig in Amerika so, ich habe lieber eine Kamera, falls irgendwas passieren würde, ich habe einen Blick drauf, ich kann es sehen. Und Ähnliches ist auch mit Waffen, oder? Ich habe eine Waffe für den Fall der Fälle, damit nichts passiert.
Ja, das ist natürlich eine ganz andere Diskussion über die
Waffe. Die wollen auch nicht ausarten jetzt so, aber ja. In diese Richtung geht es ja auch, ne? Ich habe eine, damit ich mich für den Fall der Fälle verteidigen könnte.
Genau, es gibt einmal das Argument für die Selbstverteidigung, warum man bewaffnet sein will oder muss. Und dann gibt es natürlich auch einfach, es gehört zum Lebensstil dazu. Und es ist wie wir Deutschen und mein amerikanischer Arbeitskollege hat mir das mal gesagt und was ich sehr interessant fand, er meinte, ihr Deutschen wisst auch, dass wenn man 250 auf der Autobahn fährt, das ist gefährlicher, als wenn man 130 auf der Autobahn fährt, aber ihr wollt es trotzdem machen, weil das gehört zu eurem deutschen Dasein, zu eurer Identität. Und er verglich das mit dem Waffenrecht hier, das gehört zur Identität der Amerikaner, eine Waffe zu besitzen und
Ja, interessanter Gesichtspunkt, weil viele Amerikaner sagen, oh, ich würde gerne mal deutsche Autobahn, würde ich gerne mal fahren, aber ich mag mir nicht vorstellen, wenn die Amis hier 200 fahren und schneller, weil die jetzt schon sehr schlecht Auto fahren.
Ja, schlecht Auto fahren ist, also die Ausbildung, um einen Führerschein zu bekommen, ist sehr, sehr kurz oder gar nicht vorhanden, ja. Ja, das stimmt. Allerdings, wenn ihr über Land fahrt, hier habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt, der Durchschnitt ist nicht langsamer als in Deutschland.
Nein, definitiv. Du hast ein Speedlimit von 55, aber alle fahren 70.
So. Genau, oder es ist 70. Hier gibt es auch viele Strecken, ja, die 70 sind.
Und da ist
70
85, Meilen. 90.
Ja, also 120, 130 km/h. Ja. Und wenn man so von Stadt zu Stadt über Land fährt, kann man locker einen Durchschnitt von irgendwie 130 km/h oder so fahren. Das kriegst du in Deutschland nur hin, wenn du richtig Gas gibst, ne? Wenn du zwischen Stadt zu Stadt fährst.
Gibt es hier eigentlich Blitzer?
Ja und nein.
Also so wie wir sie kennen in Deutschland, nein.
Richtig. Also es gibt solche, gerade an Schulen, in Städten, ja. vor den
Aber
Schulen.
Aber da wird ja gewarnt vor. Da steht ja auf Attention, jetzt kommt eine Speed Detection Zone.
Genau, und also normalerweise können die einen hier nicht einfach blitzen und dann ein Ticket zuschicken, sondern die müssen einen anhalten. Das heißt, der Polizist sitzt irgendwo versteckt, hat eine Laserpistole und wenn du zu schnell bist, dann kommen sie hinterher und halten dich gleich an.
Wir werden ja geblitzt in Deutschland und dann werden wir ja zugeordnet über das Kennzeichen. Das ist hier ja schwieriger, weil... Erklär das mal bitte, wenn wir so den Straßenfluss beobachten, die allermeisten haben maximal ein Kennzeichen und häufig steht da auch irgendein Scheiß drauf.
Naja, also es gibt Staaten, wo man vorne und hinten ein
Nummernschild haben muss. Okay, also das ist auch abhängig vom State jeweils.
Genau.
Was wir hier so beobachten, Südstaaten, vorne muss nicht, hinten muss. Mhm. Und da muss auch erkennen sein, wo das Auto herkommt.
Genau, also du siehst auf dem Nummernschild steht drauf, welcher Staat das ist, ja. und die Nummer, die ja. kriegt man, wenn man jetzt ein Auto anmeldet, einfach und nichts weiter macht, dann kriegt man einfach das Schild, dann haben sie einen großen Stapel mit den ganzen Nummern und kriegt einfach das oberste Nummernschild, was da gerade ist. Oder man kann das ändern in irgendwas, was man will. Man kann seinen Namen drauf haben und wenn das nicht vergeben ist, dann kann man sich Heinzelmännchen nennen oder was weiß ich.
Und deswegen muss die Polizei dich quasi direkt bei der Tat in flagranti sozusagen
erwischen, weil damit hat das, glaube ich, nicht viel zu tun. Ich
meine, wenn bei dir vorne kein Kennzeichen ist und hinten Dirk steht.
Ja, die könnten ja von hinten blitzen, ne? Von hinten und vorne. Theoretisch könnten sie es, technisch könnte man es machen. Man würde auch die Nummern, wir haben das zum Beispiel, wenn man auf diesen Straßen, wo man bezahlen muss, ist ja alles kontaktlos heutzutage und die haben Kameras, um dieses Nummernschild aufzunehmen und die schicken dir dann ein Ticket nach Hause.
Ah, okay.
Ja. Aber nicht für, genau, das geht, technisch geht das, aber ich weiß nicht, welches Gesetz das ist, aber ist auch von Bundesstaat zu Bundesstaat anders. Wenn man also für ein Speeding-Ticket oder für irgendeine andere, irgendeinen anderen Verstoß, müssen die einen anhalten. Und dann kriegt man gleich vor Ort seinen Gerichtstermin zugewiesen und da muss man dann erscheinen.
Buckle up, it's the law, steht hier auch häufig, also schnall dich an. Das könnte auch ein Vergehen sein, entsprechend, wenn du nicht angeschnallt bist. Oder, was wir auch spannend finden, wenn du Müll aus dem Auto schmeißt. Ja. Da gibt es Schilder an der Straße, $1,200, wenn du hier Müll hinschmeißt, zum Beispiel aus dem Auto heraus. Für uns eher selbstverständlich, dass wir es nicht tun. Hier wird das nochmal extra darauf hingewiesen. Also passiert dann doch schon häufiger,
ja,
dass die McDonald's-Tüten... Ich meine, das passiert
ja auch in Deutschland. Ich wollte gerade sagen, also das siehst du in Deutschland auch bei McDonald's. Aber
zumindest wird das hier rigoros bestraft und das finde ich richtig.
Ja. Ich habe noch nie jemanden gehört, der dafür bestraft wurde. Also das für mich klingt auch so ein bisschen als schwierig.
Oder zumindest als Reminder oder als Warnung einfach.
Ja. Also es liegt natürlich viel Müll rum. Es liegt aber auch daran, teilweise, dass natürlich viel Müll hin und her gefahren wird und manchmal fliegt das halt auch aus den Müllwagen raus.
Oder aus dem Pickup hinten, ist der Pickup auch, genau. Und da liegen die Müllsäcke drin, weil so eine klassische Müllabfuhr gibt es hier ja auch nicht auf dem Land, ne?
Ja, also es gibt schon normale Müllabfuhr.
Du musst sie separat anmelden und dann ist es so, oder erzähl mal.
Genau, also es ist nicht wie in Deutschland, dass die Stadt oder die Kommune das vorgibt und dann quasi die Verträge wahrscheinlich verhandelt mit den Müllfirmen. Hier ist es so, dass wenn man außerhalb der irgendeiner Stadtgrenze wohnt, dann muss man sich darum selber kümmern. Also man ruft irgendeine Firma an, die in dem Bereich ist und dann sagt man, ja, montags kann dein Müll abgeholt werden, dann bezahlt man halt irgendwie $20 im Monat oder irgend sowas. Aber man muss es nicht machen. Also ich habe zum Beispiel keine Müllabfuhr, weil ich hier alleine lebe und nicht viel Müll produziere. Das kann man halt mal so irgendwo entsorgen. Ne?
Ich möchte noch einmal auf die Waffen zurückkommen. Du meintest mal, wenn du jemanden siehst, der eine Waffe relativ sichtbar trägt, weißt du, was der wählt.
Das ist ja eine hohe Wahrscheinlichkeit, ja.
Und kann man das so sagen? Menschen, die eine Waffe tragen, wählen republikanisch. Menschen, die keine Waffe tragen, eher demokratisch?
So schwarz und weiß würde ich das nicht beschreiben. Aber
die Tendenz geht in diese Richtung.
Also wenn du jemanden siehst, der sehr pro Waffe ist, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass er sehr pro Trump oder rechts ist. Andersrum vielleicht nicht unbedingt. Also es gibt natürlich auch Republikaner, die keine Waffe herumtragen zumindest. Ne?
Genau, schwarz und weiß geht es eh nie und das Land ist ja wirklich aufgeteilt in republikanisch und demokratisch, hast links und rechts. Wo bist du dort anzutreffen? Weil ich habe bei dir noch keine Waffe gesehen, aber ein Pickup und du lebst auf dem Land und fliegst ein Flugzeug. Ja. Das klingt, also auf dem Land leben, Pickup fahren, Flugzeug fliegen, das klingt für mich republikanisch.
Ja, also ich bin weder noch. Also
du darfst aber wählen, ne? Du bist offiziell, du bist amerikanischer Staatsbürger.
Genau, also ich habe aber noch nicht gewählt. Also ich habe die Staatsbürgerschaft erst vor einem Jahr oder so und es waren ja halt noch keine signifikanten Wahlen seitdem. Also mit Sicherheit kann ich sagen, dass ich kein Trump-Wähler bin. Aber ich bin auch nicht für einige Sachen, die von den, sagen wir mal, den extremen Demokraten präsentiert wird oder repräsentiert wird. Also es ist ja hier so, man muss sich ein von zwei entscheiden und mit Sicherheit im Moment wäre es nicht in der rechten Hälfte zu sehen.
Und sprichst du da ganz offen mit der Nachbarschaft beispielsweise drüber, dass du jetzt in dem Fall nicht republikanisch wählen würdest?
Nö, also ich versuche das Thema Politik zu vermeiden, so viel es geht. Ne? Und klar,
warum ist das so? Warum tun das so viele? Man kann doch einfach einen normalen politischen Diskurs führen.
Ja, leider ist es halt hier so, dass häufig es nicht darum geht, um irgendwelche Themen zu lösen, sondern es geht nur darum, die andere Partei oder Beispiele zu bringen, warum die andere Partei nicht gut ist. Ne? Also das geht in beide Richtungen. Und es geht nicht darum, Probleme zu lösen, sondern einfach nur eine Bestätigung zu haben, dass das, was die anderen machen, ist schlecht.
Und das kannst du ja mal bitte anhand eines Beispiels erklären, Thema Krankenversicherung. Das hast du uns gestern schön geschildert, weil du hast das ja mal versucht, mit Kollegen oder mit Freunden, mit Nachbarn zu erörtern, wie man das vielleicht lösen kann. Aber da war ja gar keine Bereitschaft da eigentlich.
Genau, also als das Thema dann mal aufkam, dass man über eventuell die Probleme im Konkreten spricht oder dass man sagt, wie könnte man das lösen? Ich bin Ingenieur, man kann das natürlich alles sehr pragmatisch analysieren und sagen, statistisch weiß man, wie viel ein Menschenleben kostet im Krankensystem. Und als ich das mal so ein bisschen untersucht habe, da waren so $300,000 im Leben eines männlichen Individuums und 350 oder irgendwas mehr bei den Frauen. Wahrscheinlich klar, warum das so ist. Und wenn man das teilt, dann weiß man, was man theoretisch über sein Leben in dieses System, was hier nicht vorhanden ist, reinzahlen müsste. Und das Problem ist, wenn man das dann mal so runterbricht oder mal versucht zu diskutieren, darum geht es dann häufig gar nicht, sondern es geht nur darum zu sagen, naja, was der Obama gemacht hat, ist schlecht und ja, und wie man jetzt sieht, es gibt aber keine Alternativvorschläge und man will das gar nicht lösen. Und ich glaube auch, dass es von beiden Seiten im Moment wirklich nicht auf dem Programm ist, das zu lösen, weil man politisch das
nutzt. Ideologisch.
Weil man das nutzt für die Wahlen, ne?
Du hattest ja mal gesagt gestern, jeder 10% seines Einkommens in eine Krankenkasse, so wie man das auch teilweise kennt, bei uns wäre doch die Lösung. Dann hätte man einen großen Topf und man könnte darauf zugreifen. Warum finden das ganz viele Amerikaner schwierig?
Naja, grundsätzlich sind halt viele gegen den Staat, also dass der Staat Sachen übernimmt und Sachen regelt. Das sollte alles auf individueller Basis passieren.
Freiheit.
Genau, Freiheit. Ich entscheide, ob ich eine Krankenversicherung haben will oder nicht und nicht der Staat. Das sind so das Grundproblem.
Und das fällt mir jetzt ein, wir sprachen gestern über ein Thema, was ja auch sehr, sehr groß ist in den Südstaaten, das Thema Religion, Thema Kirche. Und viele Kirchen, viele Priester predigen ja auch, 10% des Gehaltes soll bitte in die Kirche fließen. Und die meisten Republikaner machen das, ohne mit der Wimper zu zucken.
Ich weiß nicht, ob es die meisten sind,
aber es gibt viele. Egal wie viel sie verdienen. Auch wenn sie ganz wenig verdienen, 10% geht immer noch in die Kirche. Und auch Big Spender, also Großverdiener, hauen auch 10% ihres Gehalts in die Kirche. Da wiederum ist es kein Thema, scheint mir.
Das ist halt nicht Zwang, sondern es ist freiwillig. Ne? Also die Amerikaner sind schon bereit, auch für Sachen zu geben. Es ist ja sehr normal, dass welche Kinder sagen, wir haben hier ein Schulprojekt, könnt ihr mal $5 dazugeben? Und jeder ist eigentlich bereit, da irgendwas zuzugeben. Oder wenn man, das ist für uns auch sehr ungewöhnlich, an den Kassen manchmal willst du aufrunden auf die nächsten Dollar, um zu spenden für irgendwas. Ja. Ne? Und viele sozialen Absicherungen, sage ich mal, laufen halt über solche Systeme, ne? Also Kirchen oder andere Organisationen, die dann für Hartfälle auch irgendwie einspringen. Ne?
Und dann können wir jetzt mal langsam kommen zu dieser Mentalität der Amerikaner, die du jetzt in den letzten 14 Jahren erleben durftest. Du bist mittlerweile offiziell Staatsbürger, hast auch sicherlich nicht vor, in den nächsten paar Jahren wieder nach Deutschland zurückzukehren. Wie würdest du die Mentalität der Amerikaner hier in Georgia beschreiben?
In Georgia, also ja, das ist natürlich Südstaaten grundsätzlich, und wenn man jemanden in den USA fragt, was ist typisch für Georgia, jeder sagt Peaches, also Pfirsiche, und wenn man dann hier ist, dann ist gerade auf dem Land, ist Football, College Football ist halt sehr dominant, Leute haben Cappies und Flaggen und
Merchandise.
Genau, all das für ihr Sportteam. Und das ist mit Sicherheit sehr, sehr typisch für hier.
Sowas. Und die Mentalität zeigen. Der Menschen hier. Wie ticken diese Südstaatler?
Ja,
auch immer
ist natürlich sehr, sehr,
ja, genau, aber um ein Gefühl dafür zu bekommen. Wie würdest du die Menschen beschreiben?
Also ich
höflich, zurückgezogen? Wie würdest du die Menschen hier beschreiben?
Also grundsätzlich natürlich sehr gastfreundlich, und gerade wenn man aus Deutschland kommt, wird man eigentlich immer sehr nett behandelt und eigentlich sofort irgendwie drauf angesprochen, und wie gesagt, Gastfreundschaft, südstaatliche Gastfreundschaft ist schon, glaube ich, anders als zum Beispiel in New York.
Und das kann ich jetzt einmal, du bist zwar Deutscher, nee, bist du noch? Bist du nicht mehr?
Ich doch. Bin auch noch Deutscher, ja.
Ja, aber deutsche Wurzeln, jetzt Südstaatler und Gastfreundschaft. Wir hatten nur bei Facebook kurz geschrieben, als ich reingeschrieben hatte, ich suche Menschen aus Norddeutschland in Georgia, schriebst du, ich komme aus Norddeutschland, hat mir kurz 2, 3 Messages bei Facebook geschrieben, hast du direkt angeboten, komm zu uns, übernachtet hier. Weil uns das hier so gut gefallen hat und die Gastfreundschaft so toll gewesen ist, waren wir noch eine zweite Nacht hier. Wir kamen an, du hast ein Steak auf den Grill geschmissen, du hast uns hier übernachten lassen. Das spricht schon für diese Gastfreundschaft. Das wäre in Deutschland, glaube ich, nicht so selbstverständlich.
Ja, hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass die meisten nicht unbedingt jetzt vielleicht ein Gästezimmer zur Verfügung haben und die Infrastruktur dafür da ist. Du hast
ja
4
oder 5 zur Verfügung, ja. Wir fallen ja gar nicht auf im Haus.
Ja, so ungefähr, ne? Also das ist natürlich auch bei den Amerikanern, wenn die Umstände nicht da sind, dann ist das natürlich schwieriger zu machen. Ne?
Ja, ist ein Thema hier, ne? Platz, das Haus hier. Lass uns mal über dein Haus sprechen, wenn es okay für dich ist, weil du sagst, dieses Haus könntest du dir in Deutschland möglicherweise nicht erlauben. Hier sieht die Welt aber anders aus. Beschreib mal dieses Haus, dieses Riesenhaus, in dem wir hier gerade sind.
Naja, also das eine ist natürlich, die Grundstücke hier sind wesentlich günstiger. Also in diesem County, also in dem Landkreis hier, gibt es eine Mindestgröße an Grundstück, die man hier haben muss. Mindestgröße. Genau, also man darf diese Grundstücke nicht aufteilen und dann kleinere Häuser bauen, sondern, also wie gesagt, in diesem Landkreis, das ist natürlich woanders anders. Wenn man jetzt ein eigenständiges Grundstück irgendwo kauft in dem Landkreis, dann sagen die, es muss mindestens, ich sag jetzt mal, ungefähr 1 Hektar groß sein, ne? Also 10.000 Quadratmeter circa, vielleicht ein bisschen mehr. Acres, also 2,5 Acres sind ungefähr ein Hektar. Und 3 Acres Minimum. Das ist hier ein eigenständiges. Wir sind jetzt hier in so einer Community, also einer eingeschlossenen oder eine...
Genau, man muss durch ein Tor mit PIN-Code, den muss man eingeben, um hier reinzukommen.
Ja, es gibt welche mit dem Gate.
Ja.
Das Problem ist dabei, denn die Straßen nicht, sind die Straßen alle privat, das heißt, alle Einwohner zahlen im Prinzip für die Straßen, die in der Nachbarschaft sind. Wenn man kein Gate hat, kann es trotzdem eine Nachbarschaft geben. Mhm. Und dann sind die Straßen aber offiziell befahrbar, und dann, wenn da Reparaturen sind, würde halt die Kommune dafür eintreten, um die zu reparieren. Ja. Das ist halt der Vor- und Nachteil, wenn man ein Gate hat, wenn man das abschließen kann und nicht jedem Zugtritt gewähren kann, muss man halt selber dafür sorgen, dass die Straßen heil bleiben. Ne?
Ja.
Also,
back to your house, ja.
Genau. Also Grundstückgröße ist natürlich eine Sache, und dass man sich einen Hektar Grund für ein Einzelhaus leisten kann, das ist in Deutschland schon schwierig. Ne? Das ist entweder alles sehr eng in irgendwelchen Städten. Hier hat man halt sehr viel mehr Platz. Und natürlich ist ein Argument dafür noch, oder ein Grund, warum es hier günstiger ist zu bauen, dass die Bauvorschriften nicht so sind, die Isolierung muss nicht so sein wie in Deutschland. Wir bauen ja wasserdichte Häuser sozusagen. Das ist natürlich hier nicht so. Und hier in Amerika oder in Nordamerika, in Kanada wird viel mit Holz gebaut, weil das Holz aus hier wächst und gezüchtet wird. Dadurch ist das Baumaterial hier recht günstig.
Was kann man sagen für ein Haus in Deutschland, das 500.000 Euro kostet? Was würde ein Pendant in Amerika kosten?
Ein Haus, das in Deutschland 500.000 Euro kostet, ich sag mal, gleiche Größe, würde ich mal denken, man könnte das hier für 250 oder so.
Also ungefähr die Hälfte.
Die Hälfte, würde ich mal sagen, ja.
Ja.
Vom Gefühl her, ja.
Ja. Okay, und dann beschreib mal dein Haus. Wir haben vorne beispielsweise eine herrliche Südstaaten-Veranda. Ne, da stehen zwei Schaukelstühle, da hängt die Amerika-Flagge. So stelle ich mir das eigentlich vor.
Ja, also als ich das Grundstück gekauft habe, gab es ein paar Einschränkungen, was man hier bauen darf. Und Bezug auf Größe und Style meistens auch irgendwie. Und man kann theoretisch sich ein Haus auf dem Blatt Papier aufmalen und dann geht man zum Bauträger oder und baut sich einfach das Haus, was man will. Diese Fähigkeit hat nicht jeder und die habe auch ich nicht. Also habe ich Pläne gesucht im Internet und die kann man halt für, ich sag mal, $2,000 oder so, kannst du einen Plan kaufen und dann guckst, siehst du das Haus, wie es fertig ist im Internet und sagst, ja, das finde ich gut. Guckst du den Grundriss an, dass das passt mit der Größe und wie es denn auf dem Grundstück stehen soll und was man so an Sachen hat, wie viel Zimmer und so weiter. Und dann kauft man den Plan und baut das Haus. Also so simpel ist das.
Ja, und jetzt steht die Bude, jetzt steht das Haus, aber du bist ja noch nicht fertig. Und jetzt kommen wir mal zu einem ganz spannenden Thema, was dich auch auszeichnet, wofür du auch lebst. Du sagtest nämlich, als wir kamen, ja, es ist noch nicht ganz fertig und unten muss noch was und oben auch noch was, aber hier kommt ja auch noch ein Hangar hin. Und ein Hangar ist eine, ich sag mal grob übersetzt, eine Garage für ein Flugzeug. Mhm. Und erzähl mal, was hat das auf sich?
Ja, also mein Hobby war es schon in Deutschland zu fliegen und ich hatte ein kleines Flugzeug da und sind halt auch immer mit deutschen Freunden umhergeflogen und so weiter. Und das habe ich natürlich dann, als ich nach Amerika gekommen bin, genauso weitergemacht und habe mein Flugzeug in Deutschland verkauft, habe ein anderes hier gekauft. Und ja, ein Traum meines jeden Piloten ist natürlich, sein Flugzeug direkt am Haus zu haben und nicht irgendwo eine halbe Stunde oder so zum Flugplatz zu fahren und dann Flugzeug raus, fliegen, Flugzeug wieder rein. Und hier gibt es halt ganz viele Flying Communities, wo halt eine Landebahn in der Mitte ist und drumherum sind Häuser, wo man dann halt sich einen eigenen Hangar hinstellen kann und sich dann da seine Autos und seine Flugzeuge in Hangar stellen kann.
Ja, so muss man sich hier diese Community vorstellen. Hier stehen riesige Häuser und nebenan noch ein teilweise größerer Hangar, wo dann die Autos drin sind, beziehungsweise das Flugzeug. Und man setzt sich dann vormittags in sein Flugzeug, fährt so ein bisschen zur Landebahn, zur Startbahn und fliegt dann los. Mhm. Gibt es sowas überhaupt in Deutschland?
Es gibt ganz wenige, ich glaube 2 oder 3 solche in der Art. Ich glaube in Rerik gibt es einen Flugplatz, der sowas als Konzept hat. Ich glaube, es hat nicht richtig funktioniert. Häufig scheitert es in Deutschland an der Lärmbelästigung von kleinen Flugzeugen. Ne? Und das ist natürlich hier, erstmal ist es viel weiter. Und ja, wenn man hier einen Flugplatz hat, der eine offizielle Genehmigung hat, dann kann auch keiner was sagen. Ne? Also da würde es keine rechtliche Grundlage geben, zu sagen, dass der Flugplatz soll geschlossen werden.
Also alle, die hier leben, haben auch ein Flugzeug, kann man das so sagen?
Nicht alle.
Naja, also es gibt auch Families, die hier leben, bewusst hierher gezogen sind und haben kein Flugzeug.
Genau, also Beispiel nebenan ist ein Nachbar, der baut Häuser, ist sein das macht er beruflich sozusagen, der hat ein Haus gebaut und der verkauft es jetzt wieder. Die Nachbarin hier, da ist der Sohn Pilot, oder sie selber nicht, aber hat hier ein Haus gebaut. Ja. Und gibt es halt Leute, die einfach nur auch gut finden, Flugzeuge zu sehen und um sich rum zu haben.
Dann möchte ich einmal unseren gestrigen Tag beschreiben. Wir sind aufgestanden, hatten ein relativ gesundes Frühstück hier, ne, hattest Brötchen tiefgefroren, du hast Käse hier, du hast Butter hier, du hast Eier hier, du hast deutschen Honig hier, Lidl ist hier.
Genau.
Du bekommst ein paar Produkte, so.
Genau.
Und dann wollten wir eigentlich unser Podcast machen, aber dann dachten, naja, machen wir später. Und dann hast du gefragt, Mensch, ihr könnt auch mitkommen. Wohin? Ja, wir wollen Mittagessen in, wo war das?
St. Simons Island.
St. Simons, das ist wie weit weg?
Das sind so 350 Kilometer oder so.
Ja, da gibt's einen netten Barbecue-Place, da wollen wir mal Mittagessen. Ihr könnt mit, wir wollen dahin fliegen. Und dann sind wir zu viert in das kleine Flugzeug gestiegen. Du saßt vorne und wir sind da 1,5 Stunden hingeflogen. Dort gelandet, haben Mittag gegessen, so ein typisches Südstaaten-Barbecue. Was hast du gegessen?
Ja, Pork, Pulled Pork. Gibt es ja in Deutschland auch ganz viel
jetzt. Ja, Pulled Pork, richtig. Ich hatte Brisket, Pulled Pork, Coleslaw, Dann haben wir so Beans da stehen gehabt. Wir hatten Stew. Das ist so ein typisches Gericht hier aus der Region. Und nachdem wir gegessen haben, sind wir wieder zurück zu diesem kleinen Flughafen und anderthalb Stunden wieder zurückgeflogen. Dann das Flugzeug wieder in den Hangar und wir waren wieder zu Hause. Das, als ich das ein paar Bekannten erzählt habe, die haben sich alle an den Kopf gefasst. Das ist für dich, glaube ich, normal, ne?
Ja, das haben wir in Deutschland auch schon gemacht, ne? Also in der Kleinfliegerei in Deutschland ist das auch bekannt als 100-Dollar-Burger. Und in Heidebüsum, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, das ist in Deutschland bekannt als Krabbenhausen, weil es da das gute Krabbenbrot gibt. Das ist ein sehr beliebtes Ziel für deutsche Kleinflieger.
Aha, okay, also das ist kein amerikanisches Phänomen. Ich fand das, ich habe das so als amerikanisch für mich empfunden gestern, dieses, ich tue, was ich möchte letztendlich. Ich gehe jetzt einfach mal in mein Flugzeug, fliege hier aus meiner Community los, fliege an irgendeinen Flughafen, lande da, esse da was und fliege wieder zurück. Mhm. Das klingt für mich so nach Freiheit.
Ja, mit Sicherheit ist es, ja, ist das, hat es oder kann es das vermitteln, ja. Viele hier aber auch in der Community, die haben halt kleinere Flugzeuge, die sie, aber ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, gestern Abend, wenn die Sonne, kurz bevor die Sonne unterging, holen die ihre kleinen Flieger raus und fliegen jetzt einfach nur hier umher und üben Landungen und genießen mit dem offenen Fenster tief zu fliegen und alles von oben zu sehen. Und das, ich glaube, das ist so mehr die Freiheit, jetzt wirklich auf eine Strecke zu gehen, hat eigentlich mehr was als um von A nach B zu kommen. Ja. Ne?
Kannst du dieses Freiheitsgefühl oder dieses Gefühl, hier in Amerika zu leben, kannst du uns das beschreiben? Was macht das Leben hier so besonders?
Also ich denke mal, grundsätzlich gibt es hier mehr Möglichkeiten, sich zu verwirklichen, zu machen. Weniger eingeschränkt durch Gesetze und Vorschriften und solche Dinge. Ne? Und natürlich auch die Größe und einfach, weil es alles weiter und mehr Möglichkeiten gibt, ein großes Haus zu bauen oder sein Hobby nachzugehen.
Für mich wirkt es allerdings auch anonymer. Man ist hier gefühlt, ja, irgendjemand so, also es ist so mein Gefühl. Hier ist keine, ihr lebt zwar irgendwie in so einer Community, aber ist das so eine richtige Nachbarschaft? Also
ja, also vielleicht jetzt hat das nicht gereicht, dieser einen Tag, um das. Wir haben viele Nachbarn. Also was vielleicht auch zu erwähnen ist, in Deutschland wird die Kommunalpolitik ja von den Kommunalpolitikern gemacht. Man wählt sie. Man hat eigentlich als normaler Bürger nicht viel mit den politischen Dingen oder was passiert mit den Straßenlaternen oder der Straße oder diesen infrastrukturellen Dingen zu tun. Hier ist es so, dass diese Community, ich gesagt habe, die Straßen, da müssen wir uns selber drum kümmern, und diese 31 Häuser, die hier stehen, da wird halt jemand gewählt und er muss halt von hier sein. Also ich bin jetzt hier für 2 Jahre gewählt und mache die Finanzen für die Nachbarschaft. Also man regelt halt alles selber. Da ist kein, da es gibt auch Gesetze vom Land, aber alles wie die Straßenlaternen, die Straßen. Jetzt wollen wir einen neuen Rollweg bauen hier. Da muss man halt Angebote einholen, da muss man sich engagieren. Und weil wir nur 31 Leute sind und man maximal für 2 Jahre das machen darf, kommt halt alle 2 Jahre immer neu, oder jedes Jahr eigentlich, weil das unterschiedlich gestaffelt ist, kommen immer neue Leute wieder rein und man muss immer wieder, man muss nicht immer wieder, aber man ist irgendwie in der Community und regelt die, sag mal, die politischen Dinge selber. Ne? Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied, dass man hier sehr viel mehr auf kleiner Ebene, also auf der kommunalpolitischen Ebene, viel mehr involviert ist oder sein kann.
Wenn ja, und auch will, viel, ne, mehr machen, ausrichten kann und verändern kann.
Genau.
Wie viel Auswirkungen hat denn ein amtierender Präsident auf dein Leben hier?
Präsident, US-Präsident? Yes. Also ich sag jetzt mal, im täglichen Leben, wenn man jetzt die Nachrichten oder die Medien ausblendet, dann merkt man das ja nicht im täglichen Umgang. Also das ist vielleicht das Benzin billiger oder teurer ist oder dass man vielleicht Krankenversicherung, andere Bedingungen hat und so weiter. Ne? Aber so im täglichen Umgang mit... Und
für dich wäre es relativ egal, würde Trump in einem Monat abgesetzt oder er macht noch mal länger. Das merkst du in deinem Daily Business nicht unbedingt.
Gut, Daily also Business geht...
auch nicht in Deutschland, ob du nun Scholz oder Merz, genau. Alles nichts Tolles. Also das hat auch keinen Einfluss auf das tägliche Leben.
Genau. Direkt. Also vielleicht hat es hier mehr noch als in Deutschland, wenn man das mein Arbeitsleben mit einbezieht natürlich. Ne? Also wir machen halt viel Luftfahrt, Industrie und wenn, es wird jetzt relativ viel investiert hier im Land.
Ja.
Und das merken wir in der Firma natürlich auch. Ne? Das ist viel am, also
okay, je nachdem, was subventioniert wird, wo investiert wird.
Ja, genau, was gerade gebraucht wird, was ja. produziert wird. Und man ja. kann sich ja vorstellen, was gerade hier viel produziert wird und gebaut wird. Ne?
Ja. Ja. Ich möchte zum Abschluss mit dir nochmal über ein paar Unterschiede so sprechen zu deinem Leben, was du in Glinde, was du in Schleswig-Holstein, in Hamburg geführt hast und zu deinem jetzigen Leben. Eben am Frühstückstisch haben wir über die Nachrichten gesprochen, die hier laufen, die hier konsumiert werden. Du hast früher oder hast hier auch eine Zeit lang noch das Schleswig-Holstein-Magazin oder das Hamburg-Journal geguckt und da kommen in den Nachrichten eben hier große Einweihungsfeier davon oder hier ist etwas vorgefallen. Häufig auch positive Nachrichten, wenn du hier die Atlanta News dir anschaust. Da sieht das anders aus, ne?
Ja, genau. Also was ich eine Zeit lang gemacht habe, halt immer morgens die lokalen Nachrichten hier in Atlanta geguckt und das war auch im Zuge von einem, wie das immer so ist, man mit Freunden, dass man SMS oder eine WhatsApp-Group hast, wo man sich austauscht und da gibt es natürlich dann häufig die paar Leute auf der linken Seite und ein paar Leute auf der rechten Seite und dann wird halt immer ausgetauscht mit irgendwelchen Sachen und wenn das Thema Waffen kommt und wenn man das auch nur anspricht, dass man okay, auch die Demokraten wollen die Second Amendment nicht abschaffen, das Recht auf Waffenbesitz will eigentlich keiner wirklich abschaffen, aber muss man denn ein AR-15 haben, wo man halt mit einem Schlag aus dem Hotelfenster 50 Leute umbringen kann? Es gehört solche Waffe in die Hände in die Zivilbevölkerung. Und da ist halt häufig von der rechten Seite, das ist halt, wenn man das verbietet, das ist der Anfang und am Ende nehmen sie uns die ganzen Waffen weg. Und so geht die Diskussion häufig. Und als Beispiel habe ich dann gebracht, guck mal, ich gucke hier meine Lokalen von der Stadt in Hamburg, die 1,8 Millionen Einwohner hat, die Groß-Hamburg-Bereich, glaube ich, 4 Millionen oder irgend sowas.
Ja, ist größer als Atlanta.
Atlanta, in Atlanta selber wohnen 550.000 Leute. Die Metro Atlanta Area, die meistens genannt wird, als sind 6,4, habe ich heute Morgen noch nachgeguckt. 6,4 Millionen, ja. Also ist schon mehr, aber der Landbereich ist natürlich auch wesentlich größer. Also wenn man die Metro Atlanta Area auf Schleswig-Holstein produziert, wird das also ganz Schleswig-Holstein, wahrscheinlich bis Bremen oder so, ne, von der Größe her. Und so, wenn wir die Nachrichten, wenn ich die Nachrichten vergleiche vom Hamburg Journal und dass die erste Headline war, Ilse wurde 100 Jahre oder 105 oder was das war und alles andere war in der Größenordnung, neuer Park eröffnet oder solche Dinge und die Nachrichten hier sind dann halt, da war eine Schießerei dort irgendwas ausgebrochen und Leute wurden erschossen. Das ist hier täglich. Ne? Also das heißt jetzt nicht, dass man hier Angst haben muss. Ich bin
das wäre eine Frage. Wir hatten gestern im Auto die Thematik. Road Rage war ein Thema. Heißt, wenn man passiert auf der Straße ab und an mal, dass man eine Meinungsverschiedenheit hat mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer, dann kann es schon mal passieren, dass der andere deine Waffe zückt. Ne?
Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall die Befürchtung, dass das sein kann, ja. Und hier haben 80% der Leute haben eine Waffe im Auto. Also da muss man schon vorsichtig sein, das stimmt, ja.
Wo ist denn das Leben, wo fühlst du dich sicherer? In Deutschland oder in Amerika? Ich habe mit meiner vorherigen Gesprächspartnerin, mit Eve aus South Carolina, gesagt, die fühlt sich in Amerika viel sicherer.
Also ich würde nicht sagen sicherer. In Deutschland ist es sicher. Also man kann auf der Reeperbahn umhergehen, ohne um sein Leben zu fürchten. Ich kann aber auch in Atlanta umhergehen. Aber es gibt natürlich auch Bereiche.
No-Go-Areas.
Genau, die gibt es aber, glaube ich, auch, wo ich in Hamburg vielleicht nicht unbedingt nachts auf die Straße gehen würde. Also es gibt es überall. Allerdings, wie gesagt, ein Erlebnis, was ich hatte in meiner Nachbarschaft, da war ein Mitbewohner, ein Nachbar, der halt Alkohol getrunken hatte, und wenn der Alkohol trinkt, wird er sehr, ich würde nicht sagen aggressiv, aber
vulgär.
Ja, vulgär oder tut halt Dinge, die man einfach nicht tut. Hat jemanden
verliert halt Hemmungen.
Ja, ja, und hat jemanden im Eifer des Gefechts ins Gesicht gespuckt, und dieserjenige, der die Spucke erhalten hat, ist nun einer, der mit einer Waffe rumläuft und in der Community am Tennisplatz wurde dann auf einmal eine Waffe, also er hat jetzt nicht die Waffe gezogen und auf ihn gehalten, aber er hat gesagt, pass auf, und hat auf die Waffe gezeigt. Ne? Und sowas ist in Deutschland natürlich undenkbar. Ne? Und ist es jetzt die Frage, ist es, fühlt man sich dadurch sicherer, dass jetzt einer eine Waffe hat und sich gegen einen Spucker verteidigen kann? Oder fühlt man sich sicher, weil jemand eine Waffe hat und dann denjenigen, der mit einer anderen Waffe kommt und sich verteidigen? Das ist ja immer der Good Guy and Bad Guy, die Diskussion.
Stimmt. Nichtsdestotrotz, mittlerweile auch in Deutschland tägliche Nachrichten, keine Schießereien, keine Tote durch Schüsse, sondern durch Messer. Und das Messer wird so langsam gefühlt, nicht eins zu eins Vergleich zu einer Waffe, weil es tragen ganz wenige ein Messer. Nichtsdestotrotz, die Anzahl der Messerübergriffe wird auch deutlich mehr. Und das war auch ein Grund, warum Eve gesagt hat, ich fühle mich hier sicherer eigentlich. Und ich glaube, auch einige würden bei dir widersprechen, wenn du sagst, man kann ganz entspannt über die Reeperbahn gehen. Ich glaube, es können nicht mehr alle.
Ja, das kann natürlich sein.
Du bist auch schon 14 Jahre nicht mehr da.
Wollte ich gerade sagen. Ich war zwar immer mal wieder auf der Reeperbahn zwischendurch mit amerikanischen Kollegen oder mit Freunden in Hamburg in der Zeit, aber jetzt auch schon wahrscheinlich 7, 8 Jahre nicht mehr. Ja.
Wenn du mit den amerikanischen Kollegen auf der Reeperbahn bist, was nehmen die da wahr? Finden die das ganz normal? Oder ist das schon sehr, sehr anders als hier? Weil hier gibt es auch Möglichkeiten auszugehen, ganz klar. Hier gibt es auch Strips, wo man hingehen kann, wenn man nach New Orleans blickt oder nach Nashville.
Stripclubs, meinst du?
Nee, so ein Strip, also so ein
Ach so, so eine, ja.
Ja, ich meine, aber Stripclubs gibt es natürlich auf der Reeperbahn en masse. Gibt es das hier überhaupt? Ja, ne?
Ja, gibt es auch, ja. Aber ist wahrscheinlich anders. Also Las Vegas hat natürlich sowas ganz viel auch. Und ja. Las Vegas ist auch wieder so, was viel Leute als Amerika bezeichnen oder mit
sehr
Amerika
verbinden.
Ja. Klar gibt es das, aber das ist natürlich nicht sehr typisch überall. Ne?
Ja. Ja, also, was sagen deine Freunde, wenn sie auf der Reeperbahn sind?
Also klar, es ist natürlich sehr ungewöhnlich, was man da sieht und wie offen mit Prostitution umgegangen wird und so weiter. Das ist hier, also außer wahrscheinlich in Las Vegas, ist das hier nicht legal.
Ist das verboten?
Ja.
Also es wird gemacht, aber es ist verboten.
Ich glaube ja, es wird gemacht. Ich weiß es nicht, aber es mit Sicherheit gibt es das wie.
Also ich weiß es auch nicht, aber ich kenne es aus Filmen. Ne?
Ja, genau. Ja. Wie illegale Drogen oder Drogen grundsätzlich sind in Georgia zum Beispiel auch nicht erlaubt, aber man riecht halt Marihuana überall. Ne?
Ja, in der Tat. Und ich habe auch ein Sign gesehen an der Straße. Don't drive high. Mhm. So, also schon Thema. Ja, ja. Alkohol, Drogenkonsum, Marihuana,
Joints. Ist, glaube ich, ein großes Problem hier im Land. Drogen grundsätzlich.
Sowieso auch die harten Drogen.
Ja.
Ne, das
Kokain.
Das ist jetzt ein Thema, ein eigenes Thema nochmal.
Ja.
Drogenkonsum und Drogenschmuggel und Kriminalität, die dadurch steigt. Tote, die dadurch steigen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Größter Unterschied zwischen dem Leben in Amerika und in Deutschland zum Abschluss jetzt?
Der größte Unterschied, also wenn man sich hier, wenn es einem hier gut geht, geht es einem besser als in Deutschland. Wenn es einem hier schlecht geht, geht es einem schlechter in Deutschland. Ich glaube, das ist so was man grundsätzlich sagen kann. Also wenn man hier gut verdient, wenn man eine gute Krankenversicherung hat und man nicht krank ist, und das, man zahlt weniger Steuern, man hat mehr von, man kriegt normalerweise ein bisschen mehr bezahlt auch.
Ja.
Und wenn man nicht in New York City oder in San Francisco wohnt, dann kann man sich davon hier mehr leisten. Wenn man das jetzt als Maßstab nehmen will, dann ist das mit Sicherheit so.
Ist es auch möglich, hier vom Tellerwäscher zum Millionär aufzusteigen?
Ja, das ist natürlich das, was wofür Amerika bekannt ist.
Gewesen ist immer, aber ist es auch heutzutage noch?
Ja, ich glaube schon. Also
Fleiß wird hier belohnt.
Es gibt halt wenig Regularien bei uns, wenn man bei uns, es hat halt Vor- und Nachteile, ne? Also wenn man bei uns ein Klempner sein will, dann muss man halt durch die Ausbildung gehen und man kann nicht einfach sagen, ich bin jetzt Klempner. Hier kann man sagen, ich bin jetzt Klempner. Und dann kann man halt
eine Company aufmachen, einen Plumber-Service und durchstarten.
Genau. Und das gibt, dann gibt es halt Leute, die schlecht sind und die werden dann halt nicht genommen.
Ja.
Und wenn es dann einen Rohrbruch gibt, dann wird die Firma pleite gehen, sage ich mal. Wenn man aber gut ist und sich das selber beigebracht hat oder auch Ausbildung gemacht hat, dann glaube ich, kann man hier mehr eher mal zum Millionär werden.
Und man kann ja sogar Millionärin oder Millionär werden als Krankenschwester.
Ja, weiß ich nicht, ob man Millionär werden kann.
Wahrscheinlich, auf Dauer schon, aber nach einigen Jahren. Ne, ich spreche es so an, weil du hast mir erzählt, als Krankenschwester verdient man hier deutlich mehr als in Deutschland. Und es ist sogar ein Studium. Ne?
Mhm, genau.
Erzähl mal, deine Ex-Frau ist Krankenschwester, auch in Deutschland gewesen, jetzt auch hier. Was verdienen die im Schnitt? Und was verdienen Ärzte hier im Schnitt?
Also Krankenschwestern, die kriegen natürlich alles extra bezahlt, ihre Überstunden. Und wenn man viel arbeitet und so weiter, kriegen die die ganzen Zuschüsse, die es ja in Deutschland wahrscheinlich auch gibt. Aber letztendlich verdienen die locker 2 bis 3 Mal so viel wie in Deutschland.
Und ein Studium ist vorausgesetzt?
Genau, also eine Krankenschwester ist ein Studium hier, ja.
Ich finde es ja vernünftig, weil, also ich meine, auch die ausgebildeten Krankenschwestern und Krankenpfleger in Deutschland sind top ausgebildet, in der Tat. Aber die arbeiten eben direkt am Menschen, am Körper. Die entscheiden häufig, ob Leben oder Tod und wie eine Krankheit verheilt. Also je mehr Vorbereitung, desto besser, ganz klar. Und auch, dass es entsprechend gewertschätzt wird, monetär, finde ich auch richtig. Aber dadurch, dass die Krankenschwestern und auch die Ärzte so krass bezahlt werden hier, leidet ja auch das Krankensystem, oder?
Das macht es halt teuer, ne?
Ja.
Ganz klar. Also, ja, ich weiß nicht, Ärzte verdienen locker Krankenhaus 400.000, 500.000 im Jahr. Ich weiß nicht, was sie in Deutschland verdienen, aber so ein normaler Stationsarzt, glaube ich,
ich glaub nicht.
Wesentlich weniger.
Ich glaube, da verdient ein Ingenieur, der aus Deutschland nach Georgia gezogen ist, mehr.
Das weiß ich nicht, ja, keine Ahnung.
Aber du bist zufrieden mit deinem Leben hier?
Ja, auf jeden Fall.
Und wann möchtest du zurück nach Deutschland?
Vielleicht im Winter zum Besuch meiner Mutter.
Gut. Dirk, dann bedanke ich mich, dass du hier im Podcast Gast gewesen bist, dass wir hier bei dir leben durften.
Kein Problem, komm gerne wieder.
Ja, vor allem würde ich dann sicherlich mit Tobias wiederkommen, den du eben am Telefon kennengelernt hast. Ihr seid gleich alt, ihr seid in derselben Schule sogar gewesen, ihr kennt dieselben Lehrer. Also the world is a village. Und
so ist es.
Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank.
Für uns geht es jetzt weiter nach Alabama. Warst du da schon mal?
Ja, klar.
Ja,
ist nicht so weit.
Ist nicht so weit, ne?
Nee.
2 Stunden Autofahrt?
Ja, mit dem Flugzeug ist es eine halbe Stunde.
Stimmt. Genau, du fliegst wahrscheinlich nach Alabama. Wir werden mit 110 km/h nach Alabama fahren.
Und alles klar.
In ein paar Stunden da sein.
Gute Fahrt.
Danke. Das war Ein Land, 50 Gesichter mit Dirk Steiner aus Williamson, Georgia und ursprünglich aus Glinde, Schleswig-Holstein.